Deutschlandfunk Interview.
Auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages steht heute der Gesetzentwurf zum Bürgergeld. Mit der Reform will die Ampelkoalition das Hartz-IV-System ablösen. Aus Sicht von CDU und CSU setzt das Bürgergeld aber falsche Anreize und beendet das Prinzip Fördern und Fordern. Dass die SPD und Grüne mit der Hartz-Gesetzgebung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder eingeführt hatten. Beispiel: Selbst wenn Betroffene 6 Monate lang keine Bewerbung schreiben, sollen ihre Leistungen nicht gekürzt werden. Das lehnt die Union ab. Auch Sozialrichterinnen und Richter, das Handwerk und der Landkreistag warnen vor Lücken im Gesetz. Etwa vor der Regelung, nach der Vermögen von Empfängern erst nach 2 Jahren nicht mehr angerechnet werden. Der Sozialgerichtstag fürchtet eine Begünstigung von Sozialleistungsmissbrauch. Sollte der Gesetzentwurf mit den Stimmen von CDU und CSU im Bundesrat scheitern, würde voraussichtlich der Vermittlungsausschuss angerufen. Spätestens dann gilt das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz kommt so raus, wie es eingereicht wurde. Am Telefon ist Saskia Esken, Co-Bundesvorsitzende der SPD und Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Calw in Baden-Württemberg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Esken, Sie könnten heute zunächst nur die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze für 5,4 Millionen Menschen im Deutschen Bundestag beschließen, nicht das Bürgergeld, das im Bundesrat voraussichtlich scheitern wird. Warum lehnen Sie Friedrich Merzens Angebot ab?
Naja, das ist zum einen ein verwirrendes Angebot, ehrlich gesagt, und zum anderen auch vergiftet, denn ich gehe davon aus, dass keine Bereitschaft da wäre, jetzt im Verhandlungsweg dann zu einem Beschluss der Kulturänderung auch zu kommen, die wir uns vorgenommen haben mit dem neuen Bürgergeld. Denn die Erhöhung, der Ausgleich der Inflation ist ja selbstverständlich und muss tatsächlich dringend kommen, wird aber von der Union jetzt seit Tagen, schon seit Wochen verhetzt. Als Arbeit lohne sich dann nicht mehr. Warum jetzt ausgerechnet dieser Teil beschlossen werden soll heute, erschließt sich mir nicht. Für mich ist ganz klar, Arbeit lohnt sich immer. Erstens stiftet sie Sinn und sie stiftet natürlich auch Teilhabe, aber vor allem führt sie immer zu höheren Einkommen. Und
Entschuldigung, bitte.
Ja, ich finde es einfach unredlich, diese Leistungen in der Berechnung einfach zu ignorieren und solche Geschichten zu erzählen. Das ist spalterisch.
Nun, Sie werden sich einigen müssen. Warum steuern Sie jetzt sehenden Auges den Vermittlungsausschuss an?
Naja, also zunächst mal geht es darum, dass der Bundestag heute beschließt und wir haben im Bundestag eine Mehrheit, deswegen führen wir die Regierung an und werden heute das Konzept, so wie wir es jetzt gemeinsam vereinbart haben, wie es auch im Koalitionsvertrag vereinbart war, mit unserer Mehrheit beschließen und werben natürlich weiterhin auch bei den Kolleginnen und Kollegen im Bundestag für Zustimmung, denn es ist ein gutes Gesetz. Es geht, wie gesagt, darum, dass man Menschen Respekt entgegenbringt, dass man ihnen Vertrauen entgegenbringt und nicht dieses Misstrauen gegenüber Menschen in Not. Ganz ehrlich, dieses Schonvermögen und die Vertrauenszeit, die haben wir gemeinsam beschlossen mit der Union in Zeiten von Corona, als Corona hoch war und hohe Arbeitslosigkeit auch mit sich brachte, vor allem bei Selbstständigen, die eben nicht arbeiten konnten. Haben wir gemeinsam beschlossen, dass so ein Schonvermögen und dass auch so eine Vertrauenszeit für die Angemessenheit der Wohnung eingeführt wird. Die läuft jetzt aus zum Ende des Jahres. Und wir halten sie aber für richtig und wollen sie deswegen verstetigen mit diesem Gesetz.
Sie war ja befristet. Sie werden sich einigen müssen. FDP-Vize Johannes Vogel hat gesagt, man kann ein gutes Gesetz immer noch besser machen und da bin ich für jeden ernsthaften Vorschlag offen. Frau Esken, Begeisterung klingt anders. Zu welchem Kompromiss wären Sie bereit?
Und Johannes Vogel hat ganz klar dargelegt, was ich auch schon gesagt habe. Selbstverständlich sind wir in den Detailfragen bereit, auch zu reden. Das werden wir auch tun im Bundesrat und gegebenenfalls im Vermittlungsausschuss. Das ist ganz klar. Es sind ja auch schon Schritte auf die Union zugemacht worden. Von dem, was Hubertus Heil vor 3 oder 4 Wochen vorgelegt hatte, sind ja mittlerweile auch Kompromissangebote gemacht worden und auch schon bereits verankert im Gesetz. Und deswegen diese Totalblockade, die da auf der anderen Seite aufgebaut wird, die wird auch der Rolle als Oppositionsführer nicht gerecht.
Es ist ja nicht nur die Union, auch Fachleute warnen vor Sozialleistungsmissbrauch. Ich habe zum Beispiel den Sozialgerichtstag erwähnt. Wieso haben Sie das Problem nicht erkannt?
In dem Gesetz sind ja und im gesamten System sind ja durchaus Überprüfungsmethoden drin, dass es auch darum geht, natürlich Missbrauch zu verhindern. Aber zunächst mal geht es darum, Menschen auch Vertrauen entgegenzubringen, vor allem denjenigen in dieser Vertrauenszeit, die neu im System sind und die doch ihre ganze Konzentration nicht darauf verlegen sollen, sich gegen das Jobcenter zu wehren und umgekehrt, sondern gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie nachhaltig auch tatsächlich eine Vermittlung in den Arbeitsmarkt gelingen kann. Und mit nachhaltig meine ich eben auch mit Nachholen von Qualifikationen.
Gleichwohl müssen Sie doch die Wirkungen berücksichtigen. In den ersten 6 Monaten sollen keine Leistungen mehr gekürzt werden, wenn etwa keine Bewerbungen geschrieben werden. Warum sollen jetzt Geringverdiener, die kaum mehr Geld verdienen, 6 Monate Untätigkeit finanzieren?
Nein, es geht natürlich nicht um Untätigkeit, sondern es geht darum, dass man nicht über Sanktionen gezwungen werden muss, sondern dass man eine gute Vereinbarung auch erzielt und ein gutes Zusammenwirken mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin im Jobcenter.
Ja gut,
Um nachhaltig auch zu einer Wiedereingliederung zu kommen. Sehr, sehr viele Menschen im System, die schon heute im System sind oder die dort hineinkommen, die haben ja Arbeitslosigkeit im Arbeitslosengeld 1 hinter sich und haben auch in dieser Zeit schon Bewerbungen geschrieben und keinen Job gefunden. Denen ist der Zugang zum Arbeitsmarkt aus verschiedensten Gründen erschwert. Und da muss man gemeinsam dran arbeiten, dass der wieder möglich wird.
Aber man muss doch auch daran arbeiten, dass Missbrauch nicht möglich ist,
Frau Eske. Ja, das ist im Gesetz verankert.
Welche Leistungsbereitschaft bleibt denn bei Menschen übrig, die ein halbes Jahr auf dem Sofa verbracht haben?
Also ich habe ein anderes Menschenbild. Ich sehe Menschen leistungsbereit und ich sehe sie vor allem auch teilhabewillig. Und die wollen dazugehören, die wollen auch ein selbstbestimmtes Leben führen. Keiner hat große Freude daran, vom Sozialstaat abhängig zu sein. Und insofern ist die Bereitschaft bei den allermeisten da. Und für diejenigen, die wirklich hartnäckig auch sich verweigern einer Zusammenarbeit, sind ja die Sanktionen durchaus weiterhin im Gesetz enthalten. Es muss doch aber darum gehen, eine Vertrauensbasis auch aufzubauen zwischen Menschen in Not und einem Sozialstaat, der unterstützt und der hilft und der, wie gesagt, auch grundsätzlich nicht Misstrauen den Menschen entgegenbringt, sondern erstmal Vertrauen.
Warum hat die SPD denn überhaupt die Hartz-Gesetzgebung auf den Weg gebracht?
Wir haben damals eine Situation gehabt mit einer sehr, sehr hohen Arbeitslosigkeit. Heute haben wir eine gegenteilige Situation. Wir haben nämlich eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, aber einen hohen Mangel an Fachkräften. Und deswegen müssen wir auch alles dafür einsetzen, dass möglichst viele Menschen eine gute Qualifikation haben, die sie nachholen können jetzt hier im System, um dann eben auch nachhaltig im Arbeitsmarkt wieder Tritt zu fassen. Tatsächlich sind ja viele ungelernt im System und ungelernte Arbeit wird immer weniger. Wir brauchen aber dringend diese Fachkräfte und deswegen heben wir ja auch den Vermittlungsvorrang auf. Bisher ist es ja so, dass in so einem Drehtüreffekt die Menschen ganz oft vermittelt werden in kurzfristige, befristete Jobs, schlecht bezahlte Jobs übrigens auch, und die kommen wieder. Schlecht bezahlt insofern womöglich sogar, dass sie aufstocken müssen und weiterhin im System bleiben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kritisiert die Union überhaupt nicht die Bildungsmaßnahmen und die Fortbildungsmaßnahmen, sondern halt das Fehlen von Sanktionen. Die Bild-Zeitung zitierte am 4. November aus einer Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, ein Paar mit 3 Kindern bekäme zwischen 578 bis 884 Euro mehr als ein entsprechender Haushalt mit Mindestlohn. Und der Studienautor, Professor Ulrich Schmidt, sagte, das Bürgergeld ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Menschen, der einer einfachen Arbeit nachgeht. Kann man schmerzhafter abgewatscht werden?
Nee, das ist eine ganz klare, auch ein klares Ausspielen von armen Menschen gegen ärmste Menschen. Das will ich wirklich ganz deutlich sagen. Und es entbehrt jeder Grundlage, denn ich sagte es vorher bereits, Arbeit führt immer zu höheren Einkommen als Grundsicherung. Denn wer weniger verdient als das garantierte Existenzminimum, hat ja ein Anrecht auf unterstützende Leistungen, zum Beispiel auch aufstockende Grundsicherung. Oder eben Wohngeld und Kinderzuschlag. Und das ist einfach unredlich, diese Leistungen in diesen Berechnungen, die da immer wieder vorgetragen werden, einfach zu ignorieren.
Geht es der SPD auch um die Aufarbeitung der Schröder-Jahre?
Nein, es geht darum, dass wir in einer vor allem vollkommen veränderten Situation, nicht mit 5 Millionen Arbeitslosen, sondern mit einem hochgradigen Mangel an Fach- und Arbeitskräften, dass wir dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen können, dass sie qualifiziert arbeiten können und ihr Leben selbst bestreiten.
Welchen weiteren Weg erwarten Sie jetzt? Also Sie werden das heute im Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition beschließen, dann wird es im Bundesrat voraussichtlich scheitern. Was dann?
Sie haben den Weg beschrieben. Es ist möglich, dass das Gesetz dann in den Vermittlungsausschuss geht und dass wir dann dort nochmal verhandeln. Es ist aber auch möglich, dass wir noch Bundesländer zur Zustimmung gewinnen.
Verhandeln auch in Richtung Einführung von Sanktionen?
Wir sind bereit, über die Details im Gesetz zu sprechen, aber wir beide verhandeln jetzt nicht und wir verhandeln auch nicht über Radiosender oder Fernsehsendungen. Das würde ich nicht empfehlen, sondern wir reden in den Gremien und in den Runden, die dafür zuständig sind.
Saskia Esken, die Co-Bundesvorsitzende der SPD. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Herzlichen Dank.